Herzlich willkommen zu meinem neuen Verkehrswende-Podcast. Heute mit Professor Thoralf Trautmann. Er ist Hochschullehrer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und hat dort die Professur für Kraftfahrzeugmechatronik inne. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wir treffen uns heute im Technikum der HTW und wollen ganz zum Anfang des Jahres 2020 über Technik und Innovation reden, speziell über das Thema automatisiertes und autonomes Fahren. Aber vielleicht mal einsteigen mit der Frage, was wird eigentlich im Technikum in dem Bereich gemacht?
Also ich kann jetzt erstmal von meinem Bereich sprechen. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Umfeldsensorik für automatisierte Fahrfunktionen und entwickeln speziell Testverfahren für aktuelle und für neue Assistenzsysteme und hoch- und vollautomatisierte Fahrfunktionen.
In der Hochschule, die den Namen Technik schon inne hat, ist natürlich naheliegend, dass man vor allen Dingen den Fokus auf technische Umsetzbarkeit und Machbarkeit schaut. Ein Thema beim automatisierten autonomen Fahren ist natürlich eigentlich die Frage vor der Technik, der verkehrliche Nutzen, die verkehrlichen Ziele, die man mit der Technik eigentlich erreichen will. Wie weit ist denn das sozusagen auch in bei Ihren Projekten, bei Ihrer Arbeit zentral, dass man zunächst erstmal schaut, was können wir denn da eigentlich erreichen mit Blick auf das Thema Effizienz, bessere Verkehrslenkung, Steuerung, natürlich weniger Ressourcenverbrauch, weniger Verkehr. Was ist denn da eigentlich machbar?
Ja, vielleicht muss man dann einschränkend sagen, wir haben natürlich nicht so viele Möglichkeiten wie ein Automobilhersteller, hier alles zu testen. Wir können nur im Kleinen verschiedene Funktionen realisieren, die technisch umsetzen und den Studierenden zeigen, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. Verschiedene Punkte sind natürlich wichtig. Ich war früher bei Bosch und habe dort an solchen automatisierten Fahrfunktionen gearbeitet und dort stand natürlich immer auch ein Einführungsszenario im Vordergrund. Das heißt, wie kann solch eine automatisierte Fahrfunktion genutzt werden? Und welche Situationen sind besonders häufig, wo ein Fahrer entlastet wird? Und da ist man natürlich bei Stausituationen sofort da. Man hat geringe Geschwindigkeiten und man hat eine überschaubare Umgebung. Und das ist so ein Einführungsszenario. Und so etwas können wir hier auch nachstellen für die Lehre und den Studierenden zeigen, wo solche Funktionen machbar sind und welcher Aufwand auch dahinter steht.
Jetzt ist das Ziel natürlich nicht, dass in Zukunft weiterhin nur eine Person im Auto sitzt und das Auto 23 Stunden am Tag steht. Und es geht ja nicht nur, natürlich ist Komfort ein wichtiges Thema, natürlich insbesondere für die Automobilhersteller. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass wir dann am Ende Ziele erreichen, die damit, dass es noch komfortabler wird, sozusagen alleine im Auto zu sitzen, die uns natürlich eine Verkehrswende oder dem Klimaschutz nicht näher anbringen. Was sind denn eigentlich die Funktionen oder die Beispiele für automatisierte Fahrfunktionen, für autonomes Fahren in Zukunft, die uns da vielleicht auch Richtung Steuerung und weniger Verkehr helfen können?
Also Sie sprechen schon richtig an. Wichtig ist, die Zielsetzung vielleicht auch zu überdenken. Bislang ging es eher davon aus, wie kann man Assistenzsysteme weiterentwickeln, die also sehr komfortabel sind, wie kann man möglicherweise Situationen noch komfortabler gestalten. Und das ist aus meiner Sicht eben auch der falsche Weg. Wir brauchen eben keine Assistenz bei 200 km/h, sondern sollten eben genau überlegen, welche Fälle sind technisch gut realisierbar und haben einen hohen gesellschaftlichen Nutzen. Und da sind wir eben wieder bei Sachen wie den Transport eines Fahrzeugs automatisiert von A nach B bei geringen Geschwindigkeiten, damit zum Beispiel das Fahrzeug für denjenigen, der es nutzen möchte, bereitsteht. Und hier, glaube ich, muss man die Diskussion vielleicht mal etwas anders führen und eben über die Einsatzfälle nachdenken und den Aufwand, der dahinter steht, und dann solche Konzepte aussuchen, die einen großen Nutzen bringen für möglichst viele Leute.
Haben Sie da Beispiele aus der Praxis, wo Sie jetzt sagen, schon aus den Forschungsvorhaben, an denen Sie jetzt dran sind, da würde sich eben genau in diese Richtung Nutzen ergeben können. Also das wäre dann Richtung Parken, Parksuchverkehr zum Beispiel, oder?
Genau, das wäre so ein Anwendungsfall. Sei es zum Beispiel die Ladestation aufzusuchen. Das Fahrzeug fährt eben automatisiert bei geringer Geschwindigkeit zur Ladestation, wird dort automatisiert geladen und kommt dann zum jeweiligen Nutzer oder zu den Nutzern, die sich eben ein Fahrzeug teilen, automatisiert zurück, sodass ich das Auto zu meiner Wunschzeit vor der Haustür stehen habe. Und dafür brauche ich eben keine Automatisierung mit 130 km/h, dann reichen vielleicht schon 10 km/h. Es muss aber eben sehr sicher sein, weil vor allen Dingen der urbane Bereich dann auch untersucht oder genutzt werden soll.
Also muss eigentlich wegkommen von der Diskussion, 280 Zeitungen lesen können auf der Autobahn und nicht mehr ins Lenkrad greifen zu müssen, hin zu ganz anderen Einsatzbereichen und Feldern, oder?
Genau, und eben auch verstärkt auf die Teilung des Fahrzeugs zu schauen. Automatisierte Fahrfunktionen stellen einen großen Aufwand dar und wir sehen letztlich an der Zurückhaltung bei Audi, dass die Einführung eben nicht erfolgt ist für Stufe 3 mit dem Audi A6 oder A8, was geplant war.
Stufe 3 müssen wir vielleicht mal kurz erklären.
Ja, also Stufe 3 ist sozusagen der erste Schritt, wo der Fahrzeughersteller Verantwortung übernimmt. Das System in gewissen Situationen automatisiert das Fahrzeug führen darf. Und das war eben geplant, dass Audi als erster Serienhersteller das in Serie bringt, auf die Straße. Und das ist jetzt nicht erfolgt, weil der Aufwand für die Freigabe eben zu groß ist. Man ist sich also nicht sicher, selbst für diese Stausituationen immer die richtige Handlung durchzuführen. Und damit sehen wir eben, ja, es gab wahrscheinlich hier Ansprüche, die man einfach technisch noch nicht realisieren kann. Und das bietet jetzt aber auch die Chance, vielleicht noch mal genauer darüber nachzudenken, ob diese Einführungsszenarien das Richtige sind.
Also man hatte ja vor zum Teil wenigen Jahren noch oder wenigen Monaten noch den Eindruck, sozusagen ab 2020 fahren wir ja alle schon hochautomatisiert und autonom. Da gab es ja dann einen halben Überbietungswettbewerb, sozusagen, wer ist da zuerst unterwegs. Sicherlich muss man unterscheiden zwischen sozusagen Europa und was in den USA passiert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber Ihre Einschätzung ist, dass sozusagen die Anforderungen an diese Systeme, also hinsichtlich Fahrzeugsicherheit und Stabilität dieser Systeme, noch nicht da ist, wo sich das einige wünschen.
Genau, wie man bei anderen Technologien ja auch, gibt es immer mal einen Hype. Man sieht Fortschritte, man kann prototypisch Funktionen realisieren, aber die Umsetzung auf alle Verkehrssituationen in jeder Umgebung, das ist deutlich schwieriger als gedacht. Jetzt gibt es hier auch eine nächste Richtung, den Hype mit künstlicher Intelligenz alles lösen zu wollen. Auch da bin ich etwas skeptisch aus eigener Erfahrung. Man kann prototypisch sehr schnell etwas zeigen, aber den Sicherheitsnachweis, den ich immer erbringen muss, der ist äußerst schwierig. Und wenn ich nur jeden tausendsten Fußgänger nicht erkenne und den letztlich dann oder vor dem nicht bremse, dann ist das kein gutes Maß. Also auch muss man hier sagen, ja, 99,99% sind dort nicht akzeptabel. Was in anderen Bereichen bei Komfortfunktionen ein super Ergebnis wäre, ist ja einfach eine ganz andere Größenordnung.
Ja, ich glaube, der analoge Autofahrer fährt jetzt nämlich noch mehr als 1 Million Kilometer unfallfrei und das müssen die Systeme auch erstmal schaffen. Und das ist jenseits sozusagen der Laborebene schon eine Herausforderung.
Genau, und vor allen Dingen der Nachweis, so wie er jetzt erfolgen muss, mit zum Beispiel einer Versuchsflotte die entsprechenden Kilometer zu fahren, dann statistisch nachzuweisen, das geht schon gar nicht mehr. Das heißt, auch hier muss man über neue Methoden nachdenken. Wie kann man simulationsbasiert etwas überprüfen und freigeben? Aber Sie müssen natürlich vorerst nachweisen, dass die Simulation die Realität entsprechend widerspiegelt, um die Algorithmen dann freizugeben. Eine Alternative wäre, und da sind wir beim amerikanischen Markt, mit weniger ausgereiften Funktionen ins Feld zu gehen und zu testen. Das kann aber eben zu unerwünschten Konsequenzen führen.
Was man ja gesehen hat, ne? Also dass dann sozusagen Personenschaden aufgetreten ist und dass dann der Weg sozusagen, wir testen es mal, wenn es schief geht, dann wird es zurückgezogen, gibt es vielleicht noch eine milliardenschwere oder millionenschwere Klage, aber das ist ja nicht der europäische Weg sozusagen.
Genau. Und man sieht ja bei Tesla, es ist nach Stufe 2 freigegeben, auch wenn es als Autopilot beworben wird, der Fahrer ist immer verantwortlich. Und wir hatten jetzt selber den Tesla für eine Woche zum Testen da. Im Vergleich zu europäischen Fahrzeugen hat man viel mehr Fehlauslösungen, viel mehr unsichere Situationen. Also hier muss man ganz klar sagen, es wird mit einer Funktion auf die Straße gegangen, die nach zumindest den deutschen Maßstäben nicht auf die Straße gehören würde.
Wie läuft denn eigentlich das Prozedere oder wie muss es in Zukunft, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, ablaufen? Der heutige klassische Weg ist sozusagen ein Typgenehmigungsverfahren, also ich habe sozusagen einen Fahrzeugtyp. Der wird genehmigt sozusagen, das war die klassische analoge Welt und dann wird er entsprechend dann später auch gebaut. Heute gibt es eine digitale Welt, das heißt, ich spiele dann mehrfach Software-Updates auf und so weiter, aber das heute mit dem heutigen Genehmigungsverfahren nicht hin. Ne? Und klassisch war das früher, man hat sich das Auto angeguckt, sag jetzt mal salopp gesagt, auseinandergebaut, wieder zusammengebaut Und dann war man sich einig, okay, das ist sicher, das kann in den Verkehr gebracht werden. Das ist ja nur ganz anders. Das heißt, wir brauchen ein ganz anderes System, wie eigentlich Fahrzeuge zugelassen werden und sicherheitsüberprüft werden.
Letztlich wahrscheinlich auch die dauerhafte Überwachung der Fahrzeuge, die die Fahrzeughersteller selber schon machen. Es wird eine Unmenge an Daten übertragen, auch in den letztlich Kundenfahrzeugen, um die Funktion weiterzuentwickeln. Das ist ja löblich. Man möchte ja auch, wie bei anderen Bereichen auch, möglichst aktuelle Versionen haben und nicht bis zum nächsten Modellwechsel warten. Das heißt, es ist wünschenswert, die Funktion schneller zu aktualisieren. Aber ich muss eben dafür sorgen, dass das auch überwacht wird und entsprechend kontrolliert, dass ich eben eine Funktion auch nicht verschlechtern kann. Und das ist eben jetzt immer beim Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wenn ich dauerhaft Daten übertragen kann und darf die nutzen, habe ich einen großen Nutzen davon. Dem steht natürlich die Sicherheit oder der personenbezogenen Daten entgegen. Und hier muss man sicherlich einen guten Kompromiss finden. Aber auch die Fahrzeughersteller müssen letztlich Daten an eine dritte Instanz, Trust Center ist ja hier immer im Gespräch, für diese Daten liefern, barrierefrei, sodass man diese auch nutzen kann. Im besten Fall sind dann Überwachungsorganisationen aktiv, die dann natürlich aber auch stärker in die Verantwortung kommen. Denn sie müssten dann, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel dann überprüft wird, dauerhaft überwacht wird, natürlich auch die letztlich Haftung übernehmen für ein später überprüftes Fahrzeug.
Und das gilt ja letztendlich vom Prinzip her genauso für einen Pkw wie für einen Bus oder ne, ein Nutzfahrzeug, was sozusagen im automatisierten Modus dann fährt. Vielleicht auch nochmal anknüpfend sozusagen an den amerikanischen Weg. Wir haben da eine andere Philosophie. Was ist denn da jetzt sozusagen aus Ihrer Sicht sozusagen von den nächsten Schritten eigentlich der richtige Weg? Also wir haben eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes gehabt, dass eben genau schon hochautomatisierte Fahrzeuge vom Prinzip her auf die Straßen dürfen. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, dass bisher keiner sozusagen solche Fahrzeuge auf die Straße gebracht hat. Wir haben jetzt sozusagen zahlreiche, also die Koalition hat das Ziel, noch in dieser Legislaturperiode für das autonome Fahren eine Gesetzesänderung zu machen. Ist es eigentlich der richtige Schritt oder müssen wir eigentlich erstmal im Bereich Testfelder, Reallabore, also eigentlich erstmal proben und Erfahrungen sammeln, bevor wir sozusagen den Rechtsrahmen anpassen? Was wäre denn aus Ihrer Sicht da die Priorität?
Nein, ich finde es schon ganz gut, wenn sozusagen die nächste Stufe, also letztlich ein Robotertaxi auch zugelassen wird, weil das aus meiner Sicht eben ein Anwendungsfall ist, wo es tatsächlich richtig viele Nutzer gibt. Die Stufe 3 des automatisierten Fahrens zeigt sich ja immer mehr. Es gibt für den Kunden kaum Nutzen. Der Hersteller muss stark in Haftung gehen und das System sozusagen sehr stark mit viel Aufwand entwickeln, sodass sich das für niemanden rechnet. Das heißt, hier ist vielleicht tatsächlich der Blick in eine offensichtlich viel höher automatisierte Stufe, aber für bestimmte Anwendungsfälle einfach sinnvoller. Testfelder gibt es schon, nur vielleicht für die falschen Anwendungsfälle. So dass wir da eigentlich nicht mehr Testfelder brauchten. Ja, vielleicht doch in Richtung Robotertaxis. Das wäre jetzt so ein Anwendungsfall.
Also weniger sozusagen Testfeld Autobahn, sondern eher sozusagen im urbanen Raum oder ich sage jetzt mal in der Schnittstelle zwischen urbanen Raum und ländlichen Regionen, weil es geht ja auch um so Themen, wie kann man mit autonomen fahrenden Shuttlebussen sozusagen ländliche Regionen an den öffentlichen Verkehr anschließen.
Und da gibt es ja schon verschiedene Testfelder oder mehr Testbetriebe mit solchen Busflotten oder einzelnen Bussen, sodass man auch hier auf einem guten Weg ist. Ich denke mal, im urbanen Bereich ist das Hauptproblem der gemischte Verkehr. Und wir reden jetzt sehr viel über sehr spezielle Situationen. Niemand möchte ein Kind überfahren. Wenn das System das leisten muss, ist die Anforderung fast nicht schaffbar. Das heißt, auch hier müsste man eher überlegen, benötige ich eine neue Infrastruktur in den Bereichen, wo ich das einführe und dann das stückweise an Einzelbeispielen zu testen und auszurollen. Aber hier wäre zum Beispiel auch der Ausbau von Fahrradwegen ein gangbarer Weg und ich lasse das zum Beispiel für langsam fahrende Robotertaxis eben auch nutzbar, diese Spuren, sodass ich hier eine enge Verknüpfung hätte mit dem, was sicherlich viele erstmal als sinnvoll erachten würden, nämlich einfach schneller mit dem Fahrrad durch die Stadt zu kommen, vor allen Dingen sicherer. Sie sind ja in Berlin sehr häufig, das finde ich also auch als Fahrzeugführer eine sehr unsichere Stadt, weil man immer die Befürchtung hat, man überfährt gleich einen Fahrradfahrer und die hätten sicherlich auch nichts dagegen, wenn sie mehr Platz hätten. Und wenn man das intelligent verknüpfen kann, eben sinnvolle Automatisierung der Fahrzeuge gekoppelt mit zum Beispiel dem Radverkehr, dann wäre das wahrscheinlich für eine größere Gruppe eine Akzeptanz auch der automatisierten Fahrfunktionen, die jetzt vielleicht eher auf das Rad setzen.
Also das heißt, eine separate, wie eine Busspur, wo man dieses Thema testen kann, wo aber sozusagen auch eine Radverkehrsinfrastruktur daneben ist, wo man gucken kann, dass wir eben sichere Infrastrukturen haben, ne? Die
Einander
sozusagen
kooperieren. Also Hauptargument gegen so ein automatisiertes Shuttle, das vor die Haustür fährt mit eben nicht mal 10 km/h, ist eben ja, das Argument, dass der restliche Verkehr behindert wird. Wenn ich das natürlich auf eine separate Spur lege, die vielleicht auch nur tagsüber vor allen Dingen von den Radfahrern genutzt wird, und ich habe diesen Shuttle-Service vorwiegend nachts, dann sehe ich, da hätte ich wieder einen guten Mehrfachnutzen geschaffen. Aber es heißt in der Konsequenz, die Städte haben beschränkten Bauraum. Ich muss von der jetzigen Verkehrsfläche, die für die Personen oder für den öffentlichen Verkehr bereitsteht, etwas wegnehmen und an andere Verkehrsteilnehmer übergeben.
Also neue auch Straßenverkehrsraumaufteilung.
Ja. Und andere Städte machen es hervor. Also wir können über Norwegen zu sprechen, in Oslo wird da, glaube ich, jetzt sehr viel umgewidmet an Straßen. Teilweise werden sie komplett stillgelegt, sodass da gar kein Verkehr mehr stattfindet in der Innenstadt. Oder eben die Radwege werden massiv ausgebaut.
Das heißt, wir müssen eigentlich auch in dem Zusammenhang mit automatisiertem und autonomen Fahren über eine ehrliche Diskussion haben zum Thema Geschwindigkeit. Also nicht nur sozusagen das Tempolimit, wo mir dann Ingenieure schon sagen, naja, wir haben in Deutschland kein Tempolimit. Verkehrsminister sagt, es sei ja gegen den gesunden Menschenverstand. Aber wir werden keine Systeme konfigurieren, die mit 250 km/h noch funktionieren, sondern bei uns ist dann mit 130 Schluss. Das heißt, wir brauchen eine ehrliche Debatte neben der Frage, wie gestalten wir den öffentlichen Raum oder den Verkehrsraum, auch eine, über Geschwindigkeiten. Ne? Ja. Also Stichwort Regelgeschwindigkeit oder Tempo 30 auf verschiedenen Verkehrsflächen in der Stadt.
Genau. Wir sehen es auf der Autobahn. Das Problem bei der Umfeldsensorik ist, je höher die Geschwindigkeit, umso kürzer ist die Reaktionszeit. Denn die Sichtweite der Sensoren, die steht fest. Ich kann 200 Meter sehen, entsprechend kürzer wird meine Zeit, je schneller ich fahre. Das heißt, ein Hauptproblem besteht eben gerade, dass man Systeme auslegt, die teilweise bis 210 km/h eine Längsregelung durchführen sollen. Die Probleme hätte ich alle nicht und ich könnte es deutlich reduzieren, wenn ich eine festgelegte Höchstgeschwindigkeit hätte, die eben bei 130 km/h liegt. Und hier muss man auch ehrlich sein, auf vielen Strecken ist die einfach durch das hohe Verkehrsaufkommen automatisch schon eingestellt.
Also wer sozusagen das Thema automatisiertes, autonomes Fahren voranbringen will, der muss, kann nicht gegen den Tempolimit sein. Vielleicht nochmal, aber trotzdem noch neben der sozusagen der baulichen Infrastruktur, vielleicht nochmal zum Thema digitale Infrastruktur. Ja. Funktionieren diese Fahrfunktionen nur sozusagen mit einem flächendeckenden 5G-Ausbau? Also welche Infrastruktur, digitale Infrastruktur brauchen wir denn eigentlich, damit das Thema auch, auch im Bereich der Sicherheit natürlich irgendwie zuverlässig funktioniert?
Das ist jetzt tatsächlich ein Irrglaube, dass nur 5G das automatisierte Fahren sicherstellen kann. Denn für Sicherheitsfunktionen brauche ich üblicherweise nur einen geringen Datentransfer, der muss nur sicher sein. Und Sie sehen ja schon, der Ausbau, wenn 96% oder 98% ausgebaut werden sollen, fallen schon mal die ganzen Landstraßen weg. Und dort brauche ich auch keinen, wenn ich Alternativtechnologien wie Ad-Hoc-Netzwerke habe. Das heißt, zwei Fahrzeuge können untereinander kommunizieren, ohne eine Infrastruktur nutzen zu müssen. Das ist entwickelt. Die Technologie ist auch in dem neuen Golf jetzt eingesetzt, serienmäßig, sozusagen WLAN-P als Alternativtechnologie. Und hier muss man auch ganz klar sagen, hier ist der Mix. Die Hardware ist nicht so teuer. Die Systeme sind auch dort ausentwickelt. Man kann beides nutzen, ohne großen Aufpreis zu haben. Und damit hat man auch für den ländlichen Bereich, wo ich wenig Fahrzeuge habe, eine Lösung geschaffen und brauche dort keinen Ausbau voranzutreiben. Also auch hier wird ein bisschen sehr technologiegetrieben von einzelnen Konzernen argumentiert. Hier gibt es aber eine Lösung, wieder ein Hybridsystem.
In Brüssel war ja auch genau der Vorschlag von der Europäischen Kommission zu sagen, wir nehmen jetzt erstmal WLAN-P als Standard und gucken, dass wir sozusagen da auch schon vorhandene Investitionen eben nicht kaputt machen und gucken dann später sozusagen, was mit 5G wird. Also das heißt, Da hat aber Deutschland interveniert, gesagt, nee, es geht nur alles mit 5G. Das war also eigentlich der falsche Weg. Ja? Macht es nur teuer und kompliziert.
Es macht es sehr teuer und wir haben ja verschiedene Funktionen. Auch hier geht es letztlich um die Sicherheit, aber auch das ist die Infrastruktur letztlich festgelegt, sodass man hier tatsächlich einführen könnte, wie es Volkswagen ja jetzt auch zeigt. Nur wenn andere Hersteller da sich etwas zögerlich sind, wird das wahrscheinlich dann in ein paar Jahren wieder rausfallen, wenn es also nicht genutzt wird. Und das ist bei uns ein Untersuchungsschwerpunkt. Wir haben also seit mehreren Jahren schon diese WLAN-P-Netzwerke im Test. Die funktionieren zuverlässig und man hat sie eben jetzt sofort im Einsatz. Man kann sie direkt nutzen. Man muss nicht auf die Versprechungen von manchen Mobilfunkbetreibern warten.
Hier ist es ja Frage der ehrlichen Diskussion sozusagen über Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitsniveaus. Was würden Sie sich sozusagen wünschen an Rahmenbedingungen von der Politik, um das Thema automatisiertes autonomes Fahren voranzubringen? Genau in den Kanälen, die Sie ja schon angesprochen haben, zu sagen, wir gucken stärker auch auf Sharing, auf kollektive Verkehrssysteme. Was wäre aus Ihrer Sicht sozusagen jetzt das, was die Politik jetzt anpacken muss?
Also aus unserer Sicht, gerade als Fachhochschule, sind wir natürlich immer an der technischen Umsetzung interessiert. Und hier muss man ganz klar sagen, die Förderpolitik geht sehr stark Richtung immer neue Technologien. Und man findet sehr schwer Möglichkeiten, bestehende Technologien in Produkte umzusetzen. Es gibt zwar gewisse Förderprogramme, die in diese Richtung zielen. Die Anforderungen sind meistens schlecht und auch dort wird immer geschaut, wo ist die Innovation. Manchmal besteht die aber eben auch nur darum, Sachen sinnvoll zu verknüpfen und das wird dann plötzlich nicht gefördert. Man setzt eher darauf, noch eine neue Technologie einzusetzen. Also hier müsste ein Umdenken stattfinden, sodass auch kleine mittelständische Unternehmen etwas bekommen oder der Staat sogar letztlich das unterstützen muss, weil dort kein Geschäftsmodell dahinter ist. Wir hatten vor Jahren schon mal versucht, einfach eine App, die die Verkehrsteilnehmer, die das möchten, miteinander vernetzt, indem ich über die GPS-Position des Radfahrers eine Warnung an Kreuzungen herausgebe. Da finden Sie kein Geschäftsmodell dahinter. So, und damit findet man niemanden, der einem das fördert. Man wird immer wieder auf die Programme verwiesen, wo man kleine mittelständische Unternehmen einbinden soll, aber die müssen ja mit irgendwas Geld verdienen. Also hier muss man ganz klar sagen, auch gesetzliche Rahmenbedingungen müssen möglicherweise durch den Staat übernommen werden. Also und die Durchsetzung oder gewisse Funktionen müssen einfach bereitgestellt werden.
Also das nicht nur dort, wo sofort ein Geschäftsinteresse ist, sondern sozusagen ein Gemeinwohlinteresse ist, dass da eben man von der, ja, von der Innovation in die Anwendung kommt. Da klafft die Lücke.
Da finde ich, klafft die Lücke und das ist auch bei Carsharing-Unternehmen der Fall. Wenn ich eben in 3-4 Jahren rentabel sein muss, dann gehen manche Modelle jetzt nicht. Da brauche ich eben erstmal eine starke staatliche Unterstützung. Zum Beispiel, um ein entsprechendes Verleihsystem aufzubauen oder zu implementieren. Also hier diese Grundinfrastruktur zum Beispiel zu schaffen. Das sehe ich da schon eher als staatliche Aufgabe. Gesetzlich würde ich jetzt sagen, wenn Stufe 5 erlaubt ist mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist da gar nicht so viel mehr notwendig. Ich gebe auch Schulungen im deutschsprachigen Ausland, in Österreich, wo scheinbar die Gesetzgebung fürs automatisierte Fahren deutlich restriktiver ist. Auch in Ungarn waren wir jetzt unterwegs und haben mit den Kollegen gesprochen. Also hier ist Deutschland, sag mal, auf einem guten Weg oder sogar Vorreiter in Europa. Aber man sieht plötzlich, die Gesetze sind da. Jetzt zeigt sich, die Funktionen, die gibt es doch nicht oder diese Nutzungsfälle, die ursprünglich mal geplant waren.
Es gibt ja verschiedene Umfragen, die sich mit dem Zuspruch in der Bevölkerung für automatisiertes Fahren auseinandersetzen und je höher die, sozusagen das Level der Automatisierung geht, desto geringer wird die Zustimmung oder die sinkt dann. Also Assistenzsysteme werden sehr hoch und als willkommen eingestuft, ne, weil sie ja zum Teil auch neben Sicherheit natürlich auch Komfortverbesserungen nach sich ziehen. Aber so Richtung autonome Systeme, da ist schon ein großer Vorbehalt. Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, damit, immer vorausgesetzt, es sind wirklich technisch valide und sichere Systeme, die man da auf die Straße, auf den Bürger loslässt, in Anführungszeichen. Was sind so die Punkte, wo Sie sagen, hier muss man für Akzeptanz sorgen oder was würde überhaupt Akzeptanz schaffen?
Da bin ich, glaube ich, mittlerweile auch überfragt. Da ich solche Systeme seit 2001 entwickle, erst bei Bosch, dann hier an der HTW, bin ich da recht offen und nutze die auch, sehe auch die Grenzen. Und wahrscheinlich ist es eine Mentalitätsfrage. Denn in den USA sehen Sie, wie viele mit dem Tesla sich auf die Rückbank setzen, weiter rumfahren, die einfach davon ausgehen, das System funktioniert. Man hat vielleicht auch einen eher spielerischen Zugang dazu mit möglicherweise unerwünschten Konsequenzen. Das wollen wir nicht verhehlen. Aber hier ist wahrscheinlich in Deutschland tatsächlich eher eine Technikskepsis, obwohl wir das Land Ingenieure ja sind. Also ich weiß es nicht. Ich kenne auch im Bekanntenkreis viele, die da sehr zurückhaltend sind bei der Automatisierung. Und die nicht möchten, ich kann es nicht sagen, da ich es immer gerne gemacht habe und auch genutzt habe und die auch weiterhin nutze, habe ich wirklich nichts, außer, ja, na gut, es schreckt jetzt schon ab, wenn Sie so ein Fahrzeug sehen mit jetzigen Assistenzsystemen und Sie sollen erstmal die 80 Seiten Bedienungsanleitung durchlesen, dann schreckt Sie das schon mal ab. Und dann meistens das, wenn Sie es nicht gelesen haben und nicht wissen, wie das System funktioniert, dass man eben nicht weiß, was vielleicht Fehlfunktionen sind oder eine Fehlbedienung. Oder ob man was kaputt macht durch also Fehlbedienung.
Ist es vielleicht so wie beim Thema Elektromobilität, wo man sagt, okay, das muss man vielleicht erstmal in den Bereichen machen, wo man sich nicht sofort ein Fahrzeug kaufen muss, sondern wo man vielleicht dienstlich das nutzen kann oder eben in öffentlichen Verkehrsmitteln, also wo man es sozusagen testen und erleben kann, ohne dass man sofort
das die Kreditkarte zücken muss.
Also ist vielleicht tatsächlich neben der klima- und verkehrspolitischen Ebene so die Frage eben, ja, wir müssen gerade im öffentlichen Verkehr mit Konzepten reingehen, um dort für Akzeptanz zu sorgen und auch den Nutzen sozusagen solcher Systeme sichtbar machen.
Ich denke, genau das ist der richtige Weg. Wie ja bei den Busprojekten, wo man an verschiedenen Orten das genau testet, auch das, die Reaktion der entsprechenden Mitfahrer sieht, das auszuweiten und vielleicht auch für den persönlichen Nahverkehr dort verstärkt tätig wird. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich eine Sache, die vielleicht auch früher anfangen müsste, auch in der Fahrschule oder tatsächlich auch im Autohaus. Wenn nämlich die Verkäufer dort im Autohaus nicht mal in der Lage sind, das explizit zu erklären oder zeigen zu können, welche Automatisierungsmöglichkeiten dort schon jetzt da sind, dann ist das eben an einer anderen Stelle schon notwendig. Also auch dort stärker zu schulen.
Lieber Herr Trautmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Projekte und hoffe auch, dass man nicht immer nur sozusagen Grundlagenforschung macht und sag jetzt mal auf der Ebene Labormaßstab testen kann. Es gibt ja eine Teststrecke am Technikum, sondern dass eben auch gelingt, vielleicht auch mit einer anderen Förderpolitik, die Systeme sozusagen dann in die Praxis, in den Alltag der Menschen zu bringen.
Genau. Dort sind wir ja auf dem Weg und ich habe ja versprochen fürs nächste Jahr, dass wir eben vom Prüffeld auch in die Dresdner Innenstadt fahren werden. Mal sehen, wie groß der Radius sein wird, ob es sich nur auf die HTW beschränkt oder ob wir vielleicht schon größere Entfernungen dann zurücklegen werden. Dann sind Sie natürlich herzlich eingeladen zu einer Probefahrt.
Bin sehr gespannt und hoffe, dass das klappt. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte.
Tschüss. Tschüss.
Ich freue mich über Feedback. Schreibt mir gerne auf Facebook oder Twitter. Abonniert meinen Podcast. Bis bald.